Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Chemnitz oder auch Karl-Marx-Stadt, wie es früher hieß, waren Sie schon mal dort? Nicht wenige verbinden mit dieser Stadt wahrscheinlich die rechtsextremen Ausschreitungen vom August vor 2 Jahren, als nach einer Messerstecherei tausende Rechtsradikale auf die Straße gingen und mit ihr auch hohe Funktionäre der AfD. Jetzt will Chemnitz Kulturhauptstadt Europas werden und bewirbt sich für das Jahr 2025. Doch wie passt das zusammen mit den Bildern von 2018? Annette Kammerer über eine Stadt, die nicht nur um einen Titel kämpft.
They got kids are not all right. They got kids are all right. All right oder nicht all right.
Auf einer kleinen Bühne inmitten von bunt angestrichenen Plattenbauten stehen 2 junge Männer.
Kenn ich einfach nicht.
In ihrem Liederzyklus besingen sie das Heckert-Gebiet in Chemnitz. Eine Plattenbausiedlung, die einst eines der größten Neubauprojekte der DDR war und Platz bot für über 90.000 Menschen.
Glaube ich auch nicht dran. Ewig her.
Ich nutze die Kanzel, um noch einmal etwas zu thematisieren, was in diesem Song vielleicht für den einen oder die andere noch zu kryptisch war.
Nach der Wende schrieb das Heckert-Gebiet dann die fast typische Zerfallsgeschichte eines Plattenbaus. Leerstand, Niedergang, Rechtsextremismus. 2-mal, so erzählt der Künstler Dominik Intelmann auf der Bühne, tauchte genau hier auch das NSU-Trio unter.
Das gesamte Täterumfeld, das Unterstützerumfeld dieses Kerntrios wurde sozialisiert hier im Piccolo, auch nur 300 Meter von hier entfernt. Und eine Sparkasse wurde auch hier überfallen von diesem Kerntrio.
Jetzt finden hier an einem heißen Augustwochenende die Begehungen Chemnitz statt. Ein Kunst- und Kulturfestival, das jedes Jahr an einen anderen Ort zieht. Mal in ein leerstehendes Brauhaus, mal in eine Kleingartenkolonie oder ein ehemaliges Gefängnis. Und nun, dieses Jahr, gibt es Kunst in einem Plattenbau und einer leerstehenden Kaufhalle, die nach dem Festival abgerissen wird.
Also wir wollten auch nie ironisch ins Heckert gehen und sagen, naja, wir bringen jetzt den armen Menschen im ehemals Heckert-Gebiet jetzt die Kunst nahe und machen jetzt Bildungsarbeit. Das ist überhaupt nicht die Intention von uns tatsächlich.
Luise Grudzinski leitet die Begehungen, die es in Chemnitz mittlerweile schon seit fast 2 Jahrzehnten gibt.
Wir wollen ja irgendwie die Örtlichkeit, an die wir gehen, ja ein bisschen auch natürlich historisch aufarbeiten, aber auch ein bisschen frei machen von Zuschreibungen.
Zuschreibungen, die nicht nur der Plattenbausiedlung des Heckert-Gebiets, sondern auch der ganzen Stadt anhaften. Sören Uhle, Chef der Chemnitzer Wirtschaftsförderung CWE.
Also seit 30 Jahren höre ich aus dieser Stadt und über diese Stadt im gesamtdeutschen Kontext, im europäischen, immer die gleichen Klischees. Also noch nie in Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz gewesen. Rechtsradikalismus, Arbeitslosigkeit, Plattenbau. So.
Dann kam der Sommer 2018 und machte aus den Klischees unvergessliche, ja auch unverzeihliche Bilder. Damals wurde ein junger Mann auf dem Chemnitzer Stadtfest niedergestochen. Rechte und Rechtsextreme riefen noch am selben Abend zu Spontandemos auf, weil sie hier einen Flüchtling als Täter und einen Deutschen als Opfer sahen. Es marschierten Neonazis und Hooligans neben AfD, Pegida und Menschen aus der Mitte. In Chemnitz vollzog sich der Schulterschluss der gesamten rechten Szene.
Hase, du bleibst hier!
Und die ganze Welt schaute zu.
Das heißt, wir haben mit diesen Klischees gelebt. Und das ist jetzt durch 2018 natürlich erstens verstärkt und verstetigt worden erstmal. Deswegen wird uns das auch noch lange anhängen und wir werden stark dafür kämpfen müssen. Aber es gibt halt in dem Moment auch keine bessere Reaktion, als Kulturhauptstadt zu werden.
Trotzdem oder genau deswegen will Chemnitz nun Kulturhauptstadt Europas werden, den Titel für das Jahr 2025 bekommen. Sören Uhle aus dem Bewerberteam der Stadt.
Aber es ist kein Chemnitz, also unser Narrativ heißt, das ist sozusagen nichts, was Chemnitz-typisch ist, sondern es steht stellvertretend für die Grabenkämpfe, die es in Europa gibt. Wir reden über Rechtspopulismus, wir reden über das Instrumentalisieren der Mitte, die wir sozusagen an allen Ecken und Enden in Europa erleben. Und damit glauben wir, dass wir natürlich sehr wohl auch eine europäische Geschichte bzw. ein europäisches Phänomen erklären und auch hier verhandeln können.
Doch diese Idee kam der Stadt nicht etwa selbst. Erst eine externe Expertenkommission musste Chemnitz darauf hinweisen, dass die Ereignisse 2018 nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden könnten. Sie müssten zentraler Bestandteil der Bewerbung sein. Und auch vor kurzem eskalierte eine politische Kunstaktion. Fast wäre das Berliner Peng-Kollektiv mit seiner Antifa-Ausstellung aus den Chemnitzer Kunstsammlungen geflogen. Prompt twitterten andere Bewerberstädte wie Hannover: Hier gäbe es keine Kunstzensur, das Peng-Kollektiv sei herzlichst willkommen.
Ich würde mal, also ergebnisbezogen ist alles so geblieben, wie es das Peng-Kollektiv wollte. Und alles andere war eine perfekte oder eine gute Diskussion drumherum.
Es knirscht also mächtig in der Chemnitzer Bewerbung. Und trotzdem erhofft sich die Stadt schon jetzt so einiges davon.
Wenn das mal nicht eine Chance ist.
Denn sollte Chemnitz in wenigen Wochen wirklich den Zuschlag bekommen, begänne ein umfassendes Konjunkturprogramm. Bis zu 80 Millionen Euro würden direkt aus EU-Bund und dem Land Sachsen nach Chemnitz fließen. Im eigentlichen Kulturhauptstadtjahr käme dann noch einmal das 4- bis 6-fache hinzu. Prognosen zufolge würden dann mindestens 2 Millionen Menschen die Kulturhauptstadt Chemnitz besuchen.
Weil uns das eben auch sehr beeindruckt hat, bei den Städten, die es bisher geworden sind, wenn man sich deren Evaluation anschaut, wie die sich danach weiterentwickelt haben, ist das eine Vorbildfunktion, wo wir einfach mehr von haben wollen. Also das hat eine gewisse Sehnsucht auch für uns in Chemnitz, dass wir es schaffen, uns damit auf die nächste Ebene zu beamen.
Von der nächsten Ebene träumt dabei nicht nur die Stadt und mit ihr Sören Uhle. Auch Luise Grudzinski von den Begehungen hofft auf eine Zukunftsperspektive für die vielen Künstler der Stadt. Und einen Prozess, der endlich alle mitnimmt.
The Hackard Kids are not all right. The Hackard Kids are all right. All right oder nicht all right.
Denn Chemnitz ist eben nicht nur all right, also nur rechts. Chemnitz ist aber eben auch nicht all right, also allen geht's gut. Auf den Weg dahin aber hat sich die Stadt jetzt schon gemacht. Ganz gleich, ob sie den Titel nun bekommen wird oder nicht.
Vielen Dank.
Chemnitz will Kulturhauptstadt 2025 werden. Eine Reportage von Annette Kammerer war das. Duisburg ist echt leicht im Städteranking zu finden. Einfach hinten anfangen, die Stadt liegt zuverlässig auf den letzten Plätzen bei Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Lebensqualität. Das soll sich jetzt ändern mit der Kampagne Duisburg ist echt. Eine Stadt kämpft um ihr Image. Wie sie das macht und ob das Erfolg hat, das hat sich Stefan Beuting mal angesehen.
Ups, ja, das war früher mal die Stadtbibliothek.
Ortstermin Fußgängerzone Duisburg an einem Freitagmorgen.
Ja, und dieses Gebäude steht jetzt leer.
Die Fenster blind, der Putz bröckelt. Ich sehe eine heruntergekommene Hausfassade. Hendrik Thomé, Mitglied der Linken, engagierter Duisburger, sieht verpasste Chancen.
Unten drin waren Kinos, die sind jetzt auch weg. Dann sollte das Ganze mal als eine Club-Location genutzt werden. Da ist dann auch nichts draus geworden. Das ist auch so eine typische Duisburger Geschichte, dass wir das also hier überhaupt nicht schaffen, so ein Clubviertel in der Innenstadt unterzubringen, wo also junge Leute dann also auch mal die Nächte durchmachen können. Also im Grunde genommen ist das hier die Innenstadt, das Zentrum der Stadt.
Dass man das so dazu sagen muss, ne?
Aber, ja, aber ab 20 Uhr ist hier tote Hose. Und das ist eigentlich für eine Großstadt völlig absurd.
Im Erdgeschoss der ehemaligen Stadtbibliothek waren Schaufensterflächen frei. Die haben die Image-Spezialisten vom Stadtmarketing mit großen Plakaten beklebt. Die touristischen Highlights der Stadt in strahlendem Sonnenschein. Duisburg ist echt entdeckenswert, steht da drauf. Oben Innenstadtruine, unten Touri-Werbung. Vor einiger Zeit hatten sie mit einem Beamer Werbebotschaften auf die Fassade projiziert. Zitate von Duisburgern, wie das von Jessica, Floristin. Und die sagt, Duisburg ist echt am Aufblühen. Anspruch, Wirklichkeit und die sichtbare Lücke dazwischen. Duisburg ist auf alle Fälle echt kontrastreich.
Ja, also Duisburg ist wirklich eben auch eine Stadt der Gegensätze. Das macht auch den Reiz aus.
400 Meter weiter, das Café Evergreen. Treffen mit Kai Hohmann, Geschäftsbereichsleiter Stadtmarketing bei Duisburg Kontor.
Und manchmal spielt auch so der Zufall eine Rolle. Also wir haben diese Möglichkeit gehabt, eben das in einer super Lage zu besetzen, solange das Gebäude noch da ist. Und in der Stadt weiß auch jeder, dass es da schon eine neue Planung gibt und dass da ja auch irgendwann die Abrissarbeiten anfangen werden.
Es steckt ja beides drin. Die Fassade als Zeugnis für Verfall und unterentwickelte Kulturpolitik und als Chance, es ab jetzt besser zu machen. Hohmann nippt an seinem Cappuccino und möchte lieber die Geschichten vom Wandel erzählen.
Das Ganze ist immer ein Prozess. Wandel und Entwicklung ist einfach wichtig und es ist auch völlig in Ordnung und eben auch echt, das dazu auch zu stehen und das zu zeigen. Und nicht immer zu denken, ah, das muss jetzt alles clean sein, wie in so einem Hochglanzmagazin. Denn das ist Duisburg nicht. Sowas gibt es bei uns auch. Aber das wollen wir auch gar nicht vermitteln. Das wäre eben auch nicht echt.
Hendrik Thomé fragte, ob man mit dem Geld nicht Sinnvolleres hätte machen können. Der Blogger Peter Ansmann stellt komplett den Sinn der Kampagne in Frage. Idee und Umsetzung seien peinlich. Die Begleitung lieblos. Eine, Zitat, Kampagne aus der Hölle.
Ja, das ist natürlich, damit müssen wir leben, dass es nicht allen gefällt. Ne? Und das war ja so, dass, ich glaube, da war die Kampagne gerade mal 2 Tage alt. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in Duisburg, die sagen, es ist genau das Gegenteil ist.
Einer von ihnen ist Sebastian Haider. Ihm gehört das Café Evergreen. Gerade ist viel los. Haider serviert noch schnell 2 vegane Tortenstücke. Dann nimmt er sich kurz Zeit, mir vom Duisburger Deckel zu erzählen. Ein Pappuntersetzer, darauf 2 Hände und der Satz, Duisburg ist echt solidarisch.
Und Duisburg ist echt, die Deckelaktion, die war echt grandios, muss ich sagen. Und hat uns sehr weit nach vorne gebracht nochmal und auch unterstützt natürlich.
Vorne Werbung, hinten solidarischer Gastrogutschein. Name und Adresse eintragen und Betrag einzahlen. Über 50 Deckel hat er schon ausgegeben.
Bis 100 Euro war alles dabei.
Die Perspektive ändern und gute Geschichten erzählen. Das, sagt Hohmann, sei die Idee. Und Sebastian Haider ist dabei.
Man sagt ja immer, die Duisburger sind so ein bisschen Bott und so ein bisschen in sich gekehrt.
Was
und
die Bott?
Bott. Ja, so grob, ne? So ein bisschen stinkstiefelmäßig unterwegs. Und aber da sind die Duisburger halt auch sehr solidarisch gewesen. Und da kann man halt sehen, dass das doch sehr herzliche Menschen hier in Duisburg sind.
Der Lift hält im 6. Stock. Verabredung mit Gründer, Inhaber und Chef Alexander Kranke. Hier am Innenhafen, in Duisburgs bester Lage, betreibt er zusammen mit 120 Mitarbeitern seine Webagentur Kranki.com.
Vorne sehen wir das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, früher ein alter Speicher. Die Fenster, die jetzt so hübsch roten Backstein haben, waren früher offene Höhlen, wo die Tauben rein und raus flogen. Das war bis in die 50er, 60er Jahre rein die Kornkammer des Ruhrgebiets, ein brummender Getreidehafen. Danach hat man Getreide nicht mehr in so Speichern aufbewahrt und nicht mehr mit Schiffen gefahren. Und danach ist es einfach für 20, 30 Jahre einfach nur vor sich hin vergammelt und danach hat es sich eben wieder neu entwickelt. Das ist wie wenn sie so ein Ödland haben und da kommen plötzlich so an einzelnen Stellen so Blümchen raus.
Strukturwandel kann schiefgehen. Hartnäckig hält sich das Klischee, dass sie ihn hier in Duisburg nicht hinbekommen. So ein Blick auf den Innenhafen hat das Zeug dazu, das Gegenteil zu beweisen.
Und wenn man dabei dann so zuguckt und dann jetzt heute darauf guckt und sieht, wir haben hier wirklich buchstäblich das vorletzte Baugrundstück mit Glück gekriegt, das ist eine tolle Entwicklung. Das macht einfach Spaß zuzusehen. Und das ist auch eine Qualität, die mir so eine Stadt bieten kann, die mir vielleicht andere Städte nicht bieten können.
Aber was ist mit Hamborn, Marxloh, den Problemstadtteilen, die immer in den Schlagzeilen sind? Auch die sind Teil des Marketingkonzepts. Am Abend treffe ich noch Klaus Krönke, den stellvertretenden Bezirksvorstand von Hamborn. Krönke bietet 3-stündige Führungen, informiertes Spazieren durch die angebliche No-Go-Area Marxloh.
Und da haben die hinterher abgefragt, wie hat sich denn so ihr Mindsetting jetzt geändert während der Tour? Und da sagt die Frau auf einmal, hör mal, ich schäme mich jetzt richtig. Ich hatte 20 Jahre so ein festgefahrenes Bild in den Augen. Ich hätte nur 30 Kilometer fahren müssen, um selbst zu sehen, dass der Stadtteil ganz anders ist.
Am Ende lösen sich viele der Vorbehalte und Klischees in Luft auf. Duisburg hat sich vorgenommen, alles zu zeigen, ein möglichst echtes Bild zu vermitteln. Klaus Krönke und Unternehmer Alexander Kranki erzählen mit Leidenschaft von ihren Aufgaben. Wissen natürlich, dass Duisburg eben nicht überall top ist, aber es besser werden kann. Zum Beispiel die Blumenampeln. An hunderten Laternenpfählen in ganz Duisburg sind sie angebracht. Geranien und Petunien. Duisburg ist echt am Aufblühen, sagt ja schon die Floristin Jessica. Recherche im Netz, Mail geschrieben, Jessica Thelen, Floristin aus Duisburg, antwortet innerhalb einer Stunde und sehr freundlich. Die gibt's also in echt.
Imagekampagne in Duisburg, eine Stadt sucht sich selbst. Das war ein Bericht von Stefan Beuting.